Weihnachten ist voller Wunder und Geheimnis. Ich möchte darum heute über die Weihnachtsgeschichte, moderne Justiz und Mystik reden. Es ist eine Welt zwischen Wahnsinn und Weisheit. Die Bibel erzählt unglaubliche Geschichten. Also nehmen wir gerade mal die Weihnachtsgeschichte. Maria ist jungfräulich schwanger geworden. Engel erscheinen den Hirten. Ein Stern führt die Weisen nach Bethlehem. Also alles irre, oder? Und doch berührt uns die Geschichte und viele Menschen glauben auch daran. Sabine Rückert sagt in ihrem fantastischen Podcast «Unter Pfarrerstöchtern», die Bibel ist Wahnsinn und Weisheit zugleich. Manchmal lachen wir über die Geschichten, manchmal rührt es uns zu Tränen, es ist ein Spiegel von unseren Gefühlen. Und gerade das macht sie zeitlos. Habt ihr gewusst, dass es in der Strafjustiz auch übersinnliche Ideen gibt? Der Staatsanwalt Umberto Pairolo hat 2007 in seiner Dissertation vorgeschlagen, Hellsehen und Telepathie zu nutzen. Man liest auch ab und an in den Zeitungen von Ermittlungen, die auf so Methoden zurückgreifen. Der Pairolo hat nach gewaltfreien Mitteln in Verhör gesucht, in Einvernahmen. Seine Dissertation handelt darum, Gewalt im Verhör zur Rettung von Menschen. Die Idee von Gewalt in Einvernahmen gab wahrscheinlich auf einen Fall zurück, wo ein Bub entführt worden ist, auf dem Weg zur Schule. Dann ist eine Geldforderung eingegangen, wo man gesagt hat, entweder zahlt man oder das Kind muss sterben. So viel mir bekannt ist, das ist, muss aber nicht unbedingt der Tatsache entsprechen, ist ein Kurier mit dem Geld nach Serbien geflogen. Man hat dann bei der Übergabe zwei Männer verhaftet. Und dann war dann zentral, dass die beiden Männer rückmeldet in die Schweiz, dass die Geldübergabe geklappt hat, worauf man den Bub freigelassen hat. Und dort könnte es allenfalls zu Gewalt gekommen sein, dass die beiden, die das Geld hätten empfangen sollen, entweder den Standort des Bubs in der Schweiz gewusst haben oder aber eben rückgemeldet haben, dass die Übergabe erfolgreich stattgefunden hat. Wenn man dann so den Einzelfall anschaut, könnte man ja die Meinung vertreten, dass man das Folterverbot aufheben sollte. Aber das grosse Problem ist natürlich dann, damit fluten wir die Möglichkeit, wie der Ferdinand von Schirach sagt, dass jederzeit gegen jedermann Folter angewendet werden kann. Also man würde den Rechtsstaat damit aufgeben und wohin das führt, hat man ja in der Geschichte genug oft gesehen. Also der Staat muss seine Aufgabe erfüllen, ohne sich der Folter zu bedienen. Am Umberto Pairolo geht es darum, Alternativen zu finden, um Leben zu retten. Ich zitiere aus seinem Buch: Wer fragt nach der Wissenschaftlichkeit einer Methode, die Leben rettet, ohne die Rechte des Störers zu verletzen? Es liegen zahlreiche glaubhafte Berichte vor, die die Wirksamkeit paranormaler Fähigkeiten belegen. Vor dem Hintergrund plädiert er für eine Partnerschaft von Justiz mit Personen mit übersinnlichen Fähigkeiten. Jetzt weiss ich nicht, wie ihr euch dazu stellt. Der Martin Steiger, ein bekannter Rechtsanwalt, entgegnet, aus seiner Sicht ist das reine Fantasie. Es sei Aberglaube. Paranormale Fähigkeiten sind keine neuen Errungenschaften, wie der Pairolo behauptet, sondern nach dem Stand der Wissenschaft schlicht Aberglaube. Ich habe die ganze Thematik so mit einem Ohr ein bisschen mitverfolgt. Das ist eben schon lange her. Pairolo, seine Dissertation geht auf das Jahr 2007 zurück. Bin jetzt aber im Rahmen von meinem neuen Held, Vladimir Rosenbaum, auf die Thematik gestoßen worden. Ich möchte euch kurz abspielen, was er dazu sagt.
Ich möchte gerne nochmal in den Prozess zurück. Welche Rolle, das war nur kurz angedeutet, spielte dieses Medium?
Das Medium spielte folgende Rolle. Der Arzt kam mit dem Medium und wir konnten dem Medium nicht suggerieren, denn wenn wir ihm etwas zu suggerieren gehabt hätten, so hätten wir das ja schon verwendet. Dieses Medium hat in Trance, hat sie eine Frau beschrieben, die sie in einer Weise darstellte, die sich durchaus auf diese verstorbene Frau Riedel beziehen konnte, hat beschrieben eine Fotografie dieser Frau, hat beschrieben einen Text, den sie in Trance auf dieser Fotografie ernannte, einen Widmungstext, ungefähr Deine dich ewig Liebende. Diese Fotografie, das war aus dem Tranchebericht ersichtlich, war dem Liebhaber dieser Frau übergeben worden. Das Endergebnis ist, wir haben den Liebhaber gefunden, wir haben die Fotografie gefunden. Und das war eine der neuen Tatsachen, dass diese Frau halt einen Liebhaber gehabt hat, dem sie eine Fotografie gewidmet hat. Das ist also einfach, ich konstatiere das nur, das hätten wir ohne diese Hellseherin keine Ahnung gehabt und sie hat das hell gesehen. Nebenbei bemerkt, ich habe den Mann nie im Prozess verwendet, in Prozessen. Ich habe es zu tun gehabt mit dem Hellseher Cordonveri. Der, wie alle Hellseher, kommen mit dem Alter, verlieren sie ein bisschen diese Fähigkeit und helfen danach mit Drogen oder mit Alkohol und so. Die verkommen alle. Aber dieser Cordonveri, von dem habe ich die formidabelsten hellseherischen Kunststücke gesehen. Er ist dann nachher auf Tricks gekommen. Aber ich habe absolut echte gesehen.
Wer war das und wo?
Cordonveri war ein Hellseher aus Klagenfurt. Ein Hellseher aus Klagenfurt. Da könnte ich also Phänomenales erzählen. Er war so phänomenal, dass ich einmal eingeladen habe, etwa 50, 60 Leute, Juristen, Staatsanwälte, Psychiater, also Leute, die das interessieren konnte, zu einer Sitzung, wo er also da die verschiedensten Hellseh-Kunststücke vorführte. Und zwar auch von mir so vorbereitet oder von anderen, also zahlreiche, wo er gar nichts wissen konnte, wo er also in sensationellster Weise seine Fähigkeit anhand nicht von Tatsachen, sondern von irgendeinem sechsten Sinn, Ereignisse zu beschreiben, an denen er nicht teilgenommen hat. Ich will eins erzählen. Unter anderem war der Direktor der Irrenanstalt Burghölzli in Zürich da und der hatte ihm ein verschlossenes, es ist so, der Mann, dem verband man die Augen, die Ärzte so, dass er so nicht sehen konnte, darüber noch ein schwarzer Sack. Und da saß er an einem Tischchen und hatte eine Glaskugel, die also über der die Hand hielt. In der Glaskugel konnte sich nicht spiegeln. Und man gab ihm alles, entweder in einer Schachtel verschlossen oder so. Und der Professor Weyer hatte ein Kuvert gegeben. In diesem Kuvert war etwas. Als er das Kuvert unter die Hand nahm, er wusste nicht von wem. Sagte der Professor, seien Sie ganz beruhigt, dem Mann ist nichts passiert, er sprach so Österreichisch. Wissen Sie, der ist da immer, der ist da, hat das ja weggelaufen, gell? Und dann schilderte er ein Haus mit Gängen, mit Zimmern, mit Nummern. Und dann sagte er, ja, das Hotel St. Gotthard, ja, Zimmer 27. Und dort hat man den Mann geholt und ins Burghölzli geholt. Also, und so am laufenden Band solche Sachen, ja. Die fantastischsten Sachen hat er angestellt.
Und lebte der Mann normal als einer unter anderen? Oder?
Ja, an sich durchaus normal. Die schönste Geschichte war folgende. Bevor er diese Kunststücke kam, kam er zu mir ins Büro und ich hatte ein Inserat gemacht, ich suchte einen Buchhalter. Und da hatte mir die Zürcher Zeitung gerade etwa 40 Kuverts geschickt, die lagen auf dem Tisch, ich war dran, die aufzumachen. Ich dachte, was machen Sie da? Sag ich, ja, ich suche einen Buchhalter, ich muss all diese Gesuche mit durchsehen. Das brauchen Sie nicht, das sage ich Ihnen gleich. Und dann hatte diese Kuverts angefangen zu sortieren, teils zögern, teils wegwerfen, bis also schließlich hatte eine Selektion von nur drei Kuverts gehabt. Und dann hat er also diese drei Kuverts hin und her, und dann sagt er, den nehmen Sie, der ist gut. Den habe ich angestellt, ein großartiger Buchhalter. Der hat auch noch Eigenschaften beschrieben von dem, und die stimmten dann alle. Also ungelesen habe ich den Buchhalter genommen, den er mir sagte. Aber da könnte ich stundenlang Geschichten erzählen.
Ja.
Das erste Mal, als er hereinkam zu mir, sagte er, Sie, was ist? da ist doch ein Schrank gestanden. Bis vor kurzem ist da doch ein Schrank gestanden. Er war nie bei mir gewesen. Hat den Schrank beschrieben. Stimmt alles, stand er an den Schrank.
Wir sind auch gerade Stellenbesetzer fürs Sekretariat. Vielleicht ist das ja ein Weg. Wobei ich auch nicht mehr geschlossene Briefe von der NZZ bekomme, sondern es ist natürlich alles digital per E-Mail. Aber vielleicht geht ja Hellsehen auch, ohne dass man E-Mail liest. Auf jeden Fall Engel und Hellsehen haben etwas gemeinsam. Sie berühren das Mystische. Ich weiss nicht, wie ihr euch dazu stellt, aber ich glaube, man kann schon sagen, Wissenschaft erklärt viel, aber nicht alles. Und die Mystik füllt Lücken mit Staunen. Gerade die Weihnachtszeit erinnert uns daran, dass nicht alles erklärbar ist. Und wenn nicht alles erklärbar ist, zeigt uns das ja auch, wie klein wir eigentlich sind. Wir haben ein bisschen den Blick verloren, weil man die Welt auch in der Nacht derart ausleuchtet, dass man das Universum nicht mehr sieht, man sieht die Sterne nicht mehr richtig, wo einem ja dann schon verortet in einem grösseren Ganzen. Und das führt mich eigentlich zum Strafrecht, zu unserer Strafjustiz, wo ja Grenzen zwischen Wissen und Glauben einmal durchaus schwammig ist. Und es ist eine Forderung, dass Zweifel und kritisches Hinterfragen unverzichtbare Werkzeuge bleiben. Also Mystik mag faszinierend sein, Vorurteile mögen einem das Leben erleichtern, doch am Ende steht eigentlich immer die akribische Suche nach den belastbaren Fakten, das Abwägen, das kontrafaktische Denken, das kritische Hinterfragen. Und gerade Geschichte zeigt uns ja, dass wir Juristen gar nicht davon gefeit sind, Aberglauben für Wissenschaft zu halten. Man muss ja nur zum Beispiel an den Hexenprozess denken. Also was wir für wahr erachtet, was wir für Wissenschaft erachtet, ist auch immer ein Zeitgeist gebunden. Und auch das ist nochmal ein Umstand mehr, der uns zu viel mehr Demut aufruft. Und was ist die Schlussfolgerung daraus? Dass Offenheit und Lernbereitschaft essentiell sind, dass wir viele Denkleistungen erbringen müssen und immer alles wieder hinterfragen. Gerade wenn wir felsenfest davon überzeugt sind, müssen wir eigentlich mit dieser Einstellung nochmal an den ganzen Sachverhalt herangehen und sich überlegen, gibt es nicht einen alternativen Erklärungsansatz, der vielleicht genauso überzeugend ist? Und trete ich da nicht in die Falle, dass ich jedes Beweismittel auf Hinblick von meiner Überzeugung interpretiere, also nicht von der Nullhypothese ausgehe? Und ein Stück weit müssen wir mit der paradoxen Logik leben, die Gegensätze zulässt. Widersprüche könnten nebeneinander bestehen. Gerade wenn es um einen Sachverhalt geht, den zwei Menschen erlebt haben, könnte ich das völlig unterschiedlich erlebt haben. Und vielleicht ist ja am Schluss genau das, was unser Leben so spannend macht. Die ganz verschiedenen Sichtweisen. Also neugierig bleiben und ganz schöne Weihnachten. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort finden sich weitere spannende Episoden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin steht für einen gemeinsamen Weg, den es beschreiten gilt. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Ich danke fürs Einschalten und bis bald.